Ich begrüße alle und wir beginnen mit der Konzernrechnungslegung und Frau Grabunder übernimmt.
Danke, Frau Knorr. Ihnen liegen vor drei beziehungsweise vier Unterlagen mit der Covernote, wobei ich nochmal für die Öffentlichkeit darauf hinweisen möchte, dass die hauptsächliche Unterlage, nämlich die Unterlage 148.5a, überarbeitet wurde. Am 31.08. ist die aktualisierte Form verschickt worden. In Anbetracht der wenigen Zeit, die uns heute zur Verfügung steht für dieses Thema, möchte ich auch gleich in die Unterlage 148.5a einsteigen. Diese Unterlage beschäftigt sich mit drei Fragen, die die AG an den Rat stellen möchte, wobei wir von der Vorgehensweise zunächst uns um die Ausnahme des Spezialsondervermögens im Sinne des Paragraphen 2 Absatz 3 Investmentgesetzes, die in Paragraph 290 Absatz 2 Nummer 4 letzter Satz kodifiziert ist, beschäftigen werden. Die Fragen 2 und 3 beschäftigen sich dagegen mehr mit dem allgemeinen Control-Konzept und so kam halt die Reihenfolge einfach zustande. Sofern der Sachverhalt allen bekannt ist, wovon ich jetzt ausgehe, würden wir direkt in die Würdigung der AG einsteigen, wenn keine Gegenstimmen kommen. Dann würde ich Herrn Professor Dr. Stiebi bitten, zur Ausnahme des Spezialsondervermögens im Sinne des Paragraphen 2 Investmentgesetzes kurz die Würdigung der AG darzustellen, um dann auf die Frage an den Rat überzuleiten. Herr Stiebi?
Ja, danke. Das kann natürlich keine Fälle sein, sondern letztendlich ist damit verbunden natürlich eine, ich sag mal, qualitative Prüfung im Einzelfall, ob tatsächlich die Voraussetzungen oder eigentlich, sag ich mal, die für inländische Konstrukte geltenden Regelungen eben auch bei ausländischen Konstrukten entsprechend vorliegen. Und das letzte Argument, man würde natürlich, wenn man auch ausländische Sondervermögen einbezieht, ein, ich sag mal, einheitliches Geschäftsmodell auch einheitlich abbilden, was natürlich auch der Vergleichbarkeit der Abschlüsse gut tun würde. Ich sag mal, wirtschaftlich gäbe es natürlich keinen Grund, hier Inland und Ausland unterschiedlich zu behandeln. Das Wort, ich sag mal, Diskriminierung will ich jetzt hier mal gar nicht in den Mund nehmen. Ja, und vor dem Hintergrund sind wir dann eben bei unserer Telefonkonferenz zu dem Ergebnis gekommen, dass es durchaus Sinn machen würde, die Norm so zu interpretieren, dass sie eben auch ausländische Spezialsondervermögen, wie gesagt, eben wenn sie diese qualitative Vergleichbarkeitsprüfung standhalten, unter die Ausnahme zu subsumieren.
Herr Stiebi, Barco hier. Ich verstehe die Argumentation hundertprozentig. Inhaltlich, glaube ich, besteht da auch kaum Dissens, wenn ich das so hier am Tisch sehe. Was mich ein bisschen irritiert, ist die Aussage, die Herr Dr. Seidler in diesem Zusammenhang gemacht hat. Er hat ja gesagt, wir sehen im Grunde genommen eigentlich hier keinen Grund, warum da was passiert ist. Es ist nie diskutiert worden, aber er sagte, wenn man das da drin haben wollte, wäre wohl eine Gesetzesänderung nötig. Und wenn das so ist, dann habe ich natürlich leichte Störgefühle zu sagen, das lösen wir jetzt schlank auf dem Weg der Interpretation. Also ich verstehe das Anliegen durchaus und ich bin da auch völlig d'accord damit. Ich glaube nur, dass man da einen Zielkonflikt hat und dass sich da im Zweifelsfall das BMJ nochmal äußern sollte. Wenn Sie meinen, dass Sie das im Wege der Interpretation hinkriegen, umso besser, dann sollten wir es auch machen. Aber wenn die sagen, das ist so weitreichend, weil gegen den Text gehend, dass hier eine Gesetzesänderung erforderlich ist, dann können wir das nur dem BMJ mit auf den Weg geben.
Dem würde ich zustimmen. Ich war nun an dem Gespräch mit Herrn Dr. Seidler nicht beteiligt. Sicher, klar. Also ich denke mal, das haben wir ja, glaube ich, auch empfohlen. Man sollte auf jeden Fall da nochmal Rücksprache mit dem BMJ nehmen, ob das eben eine mögliche und zulässige Auslegung der Norm wäre, ganz klar.
Aber darf ich mal vielleicht eine Anmerkung machen, Andreas? Die erste Meinung von der Arbeitsgruppe war aufgrund, kann ich nur sagen, auch von Kommentarmeinung, auch aus meinem früheren Hause, wobei ich nur berichten kann, dass diese Meinung geändert wurde, mittlerweile. Und zwar geht es, ich denke an die Auslegung des Vertreters des Gesetzgebers, Wortlaut, Sinn und Zweck, Und dann ging es noch weiter, das war aber in Bezug auf IFRS, was jetzt nicht mehr so interessant ist. Der Wortlaut heißt im Sinne des Paragraphen Investmentgesetzes. Und ich muss sagen, wenn ich so etwas lese, im Sinne, dann würde ich gerade sagen, für so etwas, was dem entspricht, was da ist, und nicht eingeschränkt, nur das, was explizit im Investmentgesetz dargelegt ist. Und das nur halt eben für Inländische gilt. Ja? Das ist für mich, wenn ich es normal lese, eigentlich die Interpretation. Im Sinne. Und andere sagen, ich bin kein Jurist, das sei, wie wurde gesagt, Herr Stiebi, helfen Sie mir, Legaldefinition oder sowas, und dann gilt das nur ganz einseitig.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, wenn ich das lese, und das ist der einzige Punkt, weil es steht ja nicht, das Wort Inländisch steht da nicht drin, ja, in dem Absatz Nummer 4. Da steht nicht drin, dies gilt nur für inländische Sonderbetriebsvermögen. Da steht nur drin, für Sonder, nicht Betriebsvermögen, für Sondervermögen im Sinne des Investmentsgesetzes. Und da muss ich eigentlich sagen, wenn ich die Auslegungsphilosophie nehme, ist das für mich vom Wortlaut so, wie ich es dargelegt habe. Und zweitens, Sinn und Zweck ist für mich auch eindeutig, weil es, woher, welchen Grund gibt es jetzt nun, die Ausländer anders zu behandeln, wenn sie dem entsprechen. Das heißt, die Konstruktion müssen dem entsprechen, wie das Investmentgesetz das vorsieht.
Es ist nicht auch zuletzt von mir die Frage aufgeworfen worden, wir wissen, dass der IASB sich bisher geweigert hat, Ausnahmen aufzunehmen, dass aber gegen Ende des Jahres ein Exposure Draft rauskommt. Es hat nicht zuletzt von EFRAG seit Jahren Bemühungen gegeben, Investmentgesellschaften aus IAS 27 rauszunehmen. Auch du hast das eben so en passant gesagt, IAS interessiert uns hier nicht. Ich sehe das etwas anders dahingehend. Die Probleme, die der IASB damit hat, das zu greifen, wie es ja auch in US GAAP ist, sind eigentlich doch die typischen, nämlich solange man sich in einem Rechtskreis aufhält, ist das alles relativ einfach, was über den Deutschen im Prinzip hinausgeht bis zum Europäischen, weil dem deutschen Investmentgesetz ja eine europäische Richtlinie unterliegt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass über den europäischen Rahmen hinaus der Rechtsrahmen dann eben schon wieder so wird, dass man nicht auf Gesetze oder was auch immer sich beziehen kann, sondern nur auf Kriterienkataloge. Und man kann natürlich den Kriterienkatalog versuchsweise aus dem deutschen Investmentgesetz ableiten. Man kann auch mal meines Erachtens darauf schielen, was der IASB nun auskaspert, weil irgendwo etwas vielleicht stark abstrahiert, aber abstrahiert das Problem ja irgendwo wieder dasselbe ist. Grundsätzlich ist es etwas Form over Substance, wenn man sich nur an den eigenen Rechtskreis anhängt, weil es halt schwierig ist. Das andere ist, der Stiebi hat vorhin davon ja gesprochen, was vielleicht qualitativ die bessere Bilanzierung ist. Grundsätzlich ist über den Ansatz der Anteile hinaus ja noch daran zu denken, ob irgendwelche Eliminierungen stattzufinden haben. Es wird ja immer von den Investmentgesellschaften eher erzählt, lasst uns in Ruhe, wir haben keine Konzernbuchführung und wir tun uns schwer, irgendwo ein Excel-Spreadsheet aufzumachen, weil wir diese Verbindungen gar nicht sehen. Die eigentlichen Liefer- und Leistungsbeziehungen dürften sich auch im Zweifel tendenziell eher in Grenzen halten. Es kann sich im Zweifel um eine Schuldenkonsolidierung oder irgend sowas handeln, wenn denn doch irgendwo irgendwelche Liquiditätsüberschüsse, Unterschüsse gepoolt werden. Das ist aber klar, entweder man macht's oder man macht's nicht. Und dass der BILMOG-Gesetzgeber sich zunächst zumindest auf das Inland zurückgezogen hat, würde ich jetzt nicht allzu zitierfähig etwas flapsig wieder damit belegen, dass der Prototyp des HGB-Anwenders für viele halt jemand ist, der kein Sondervermögen auf den Kaimaninseln hat, was aber nach meinem Dafürhalten eben etwas an der Realität vorbeigeht.
Erstmal hast du natürlich recht, aber mit deinem Statement, IFRS interessiert nicht, das stimmt natürlich so nicht. Mir ging es nur, ich habe gesagt, hier bei der Auslegung brauchen wir nur die ersten beiden Punkte nochmal, weil die Gegner der Meinung, also die sagen nur inländisch, beziehen sich darauf, dass im Sinne des ausdrücklich und klar und eindeutig sei, dass nur inländisch gemeint sein könnte. Und da habe ich halt eben auch meine Zweifel, ob das so ist, aber das sind sicherlich, vielleicht müssen die Gesellschaftsrechtler dran. Nur dann fällt, wenn das so ist, dann fällt diese Argumentation sowieso zusammen. Ja? Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, was Herr Dr. Seidler in so einer Situation und einer Gesetzänderung die Reaktion ist. Das andere, gebe ich dir recht, das ist eine Ausnahme, das habe ich in der AG-Diskussion auch gebracht, da wurde gesagt, das ist nicht unbedingt vergleichbar, weil der ISB, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mehr die Private Equities und diese Dinge im Auge hat. Aber inhaltlich ist es das Gleiche, die Frage, bin ich völlig zu Recht, macht es Sinn, so etwas zu konsolidieren, gibt es einen besseren Einblick, wie auch immer. Nur der Board verbindet, wie ich das verstehe, der ISB, verbindet damit ja eine Fair-Value-Bewertung, was hier ja nicht der Fall damit dann unbedingt verbunden ist. Aber ich glaube tatsächlich, nochmal, wenn ich hier an das Gesetz mehr formell rangucke, für mich die entscheidende Frage, was bedeutet im Sinne, ist das so eindeutig? Und ich meine, ich verstehe eigentlich in dem Sinne dann eher, auch wenn es eine Ausnahme ist, die man sicherlich eng halten muss, verstehe ich eigentlich auch etwas außerhalb Deutschlands, was dem entspricht, ist damit gemeint. So würde ich das lesen, aber ich lasse mich gerne von Juristen korrigieren.
Eine Nicht-Fair-Value-Bewertung, sprich eine fortgeschriebene Anschaffungskostenbewertung, ist natürlich von der Wirkung her im Zweifel deutlich weiter entfernt von der Konsolidierung. Weil man sagt, eine Fair-Value-Bewertung atmet. Anschaffungskosten atmen im Zweifel nur, wenn überhaupt, in eine Richtung. Und insofern ist der Schritt zu sagen, ist irgendwo gehupft wie gesprungen, ein wesentlich größerer, wenn man von den Anschaffungskosten kommt.
Auf der anderen Seite, da kommt ja das Argument, was Herr Stiebi nannte, mit der Konsolidierungssurrogat, in der Anhangsangabe sind die Marktwerte ja zu nennen.
Das ist aber das Thema rauf wie runter, ob eine Anhangangabe eben als Surrogat hilfreich ist oder
ich
nicht.
Ich will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Anhangangabe hilft ja nur bedingt, denn das sind ja Bestandswerte. Also was ich eigentlich brauche, sind die Bewegungsdaten. Denn wenn ich sehe, wie häufig der Fonds im Grunde genommen irgendwie umschlägt, dann mag es durchaus sein, dass ich einen bestimmten Bestand am Ende der Periode habe und dafür ein Fair Value angebe. Aber was mich eigentlich interessiert ist, wie viel ist denn hier generiert worden in der Zeit? Und das sehe ich natürlich nicht mehr. Das sehe ich dann weder aus dem Anhang, noch sehe ich das in irgendeiner Form in der G&V.
Wobei das ja etwas ist, was sowieso im Rahmen dieser Ausnahmeregelung für deutsche Investmentfonds geregelt worden ist. Das heißt, das ist unzweifelhaft. Das heißt, auch wenn hier diese, ob das jetzt als Surrogat die richtige Art und Weise ist oder nicht, das ist sowieso nicht mehr das, worüber wir zu diskutieren haben. Sondern darüber, worüber wir zu diskutieren haben, ist, strahlt es auf Ausländische aus oder ist das wirklich so narrow zu sehen, dass es nur die Inländische ist?
Also ich glaube, die Frage lässt sich doch nur so beantworten, dass man sagt, heißt im Sinne des, nur bezogen auf das Produkt, aber unter der Restriktion, dass wir nur von Inland reden, alles, was dann vergleichbar ist, ist ausgenommen. Oder heißt das, alles grundsätzlich, was genauso aussieht wie dieses Produkt, unabhängig davon, ob es in oder Ausland, im In- oder Ausland ist, ist gemeint. Und das erschließt sich für mich einfach nicht sauber aus dem Text. Also ich kann für beides eine Argumentation finden. Aber ich glaube, abschließend, glaube ich, können wir das hier nur in der Weise, dass wir sagen, also hier wäre eine Nachfrage, denke ich, Ministerium hilfreich. Wir können denen auch durchaus unsere Meinung mit auf den Weg geben und sagen, wir würden das in der Weise belegt haben wollen, wenn er damit kein Problem hat und das genau so sieht und sagt, damit stellen Sie Rechtsklarheit dar, also wunderbar, dann machen wir das halt so. Das wäre mein Petitum.
Wobei ich dann aber noch wissen müsste, welche der beiden Varianten jetzt vom Rat bevorzugt wird.
Die weite. Ich glaube, das ist auch die AG weiß, wie sie jetzt schon mal im Standardentwurf weiter vorgehen muss und verhaften kann.
Ja. Und Herr Blöing kann zeitnah, sprich nicht heute, weil er heute nicht da ist, aber am Montag angefragt werden.
Ich habe Sie jetzt zuletzt ganz schlecht verstanden, Frau Knorr.
Herr Blöing ist heute nicht da, aber ab Montag kann er befragt werden.
Ach so, okay.
Er wird dann noch Bedenkzeit erbitten, aber zeitnah.
Gut.
Gut, dann würden wir zur nächsten Frage kommen. Die nächste Frage beschäftigt sich mit nochmals mit dem Tatbestandsmerkmal der Dauerhaftigkeit bei der Definition des beherrschenden Einflusses. Auch hier würde ich Herrn Professor Dr. Stiebi nochmal bitten, kurz was zur AG-Meinung zu sagen.
Ja, hinsichtlich der Definition des beherrschenden Einflusses findet sich in der Gesetzesbegründung ja eine relativ identische Übernahme des Wortlautes aus IAS 27 und da wird eben auch das Kriterium der Dauerhaftigkeit verwendet. Für unsere Definition haben wir das natürlich auch relativ lange diskutiert, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich Dauerhaftigkeit zumindest nicht unmittelbar ein Merkmal beherrschenden Einflusses ist, was man insbesondere auch daran festmachen kann, dass man das natürlich erstmal sowieso schon mal gar nicht objektivieren oder in irgendeiner Weise konkretisieren kann und wir natürlich auch, ich sag mal, völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, also sprich die Zeiträume, wo ökonomische Aktivitäten in Konzernaktivitäten oder in den Konzern integriert werden, sind also so unterschiedlich, dass man eigentlich mit diesem Kriterium eigentlich so wenig anfangen kann und eben auch um zu vermeiden, dass dann, wie es in der Vergangenheit, glaube ich, zumindest für das Inland schon mal vorgekommen ist, dass man sagt, naja, eine Tätigkeit muss mindestens auf ein Jahr angelegt sein, sonst erfüllt die Voraussetzungen nicht und da würde man natürlich dann auch, ich sag mal, Gestaltung und Tür und Tor öffnen, haben wir also gesagt, dass es auf die Dauerhaftigkeit als unmittelbares Kriterium des beherrschenden Einflusses nicht ankommt. Kritische Fälle, also zum Beispiel Erwerbe mit kurzfristiger Weiterveräußerungsabsicht, dafür gäbe es ja ohnehin eine Ausnahme in § 296, dass also diese Probleme zumindest schon mal in der Tendenz gelöst werden. Man braucht dieses Kriterium aber natürlich, ein Thema, das uns sicherlich an anderer Stelle auch nochmal beschäftigen wird, wie gehen wir mit diesen ganzen Konstellationen von de facto Control um. Der Gesetzgeber hat ja auch für HV-Präsenzmehrheiten und solche Dinge jetzt die Türe geöffnet. Da muss man natürlich, denke ich mal, so ein Kriterium heranziehen, einfach um auch Zufallskonstellationen abzugreifen. Aber in der unmittelbaren Definition des beherrschenden Einflusses würden wir nach gegenwärtigem Stand auf das Kriterium der Dauerhaftigkeit verzichten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich Herr Blöing gestern absolut zwischen Tür und Angel dazu geäußert, dass er da Bedenken hat, dass er an diesem Kriterium gerne festhalten möchte. Er hat das, wie gesagt, zwischen Tür und Angel zugerufen und er habe nochmal, wenn ich das richtig verstehe, den Beckschen Kommentar irgendwie zu Rate gezogen. Ich fühle mich nur aufgerufen, das in den Raum zu werfen.
Ich würde an der Stelle wahrscheinlich auch auf der einen Seite ein Störgefühl haben. Ich habe ein Verständnis grundsätzlich dafür, dass Sie sagen, die Tatsache, dass das nicht auf Dauer angelegt sein muss, schützt dich nicht davor, trotzdem zu konsolidieren. Das finde ich an sich als Prinzip auch richtig. Die Frage der vorübergehenden Halteabsicht bei bestehender Weiterveräußerungsabsicht, sagen Sie zu Recht, ist bereits draußen. Ich glaube, dass diese Frage doch Relevanz, abgesehen von de facto Control, vor allen Dingen in verschiedenen SPE-Konstruktionen haben kann. Wo ich sage, dass die Beherrschungsmöglichkeit oder die Verteilung der Chancen und Risiken nicht nur asymmetrisch unter den einzelnen Kombatanten gehandelt wird, sondern unter Umständen auch asymmetrisch über die Zeit ist. Das heißt, wir haben Fälle, die wir regelmäßig diskutieren bei uns, wo ich sage, da ist eine Gesellschaft, die eine erwartete Lebenszeit von etwa 40 Jahren hat. Es wird dann eine Chancen-Risikoverteilung gewählt, wo über die ersten 5 Jahre einer eindeutig in Control ist, die nächsten 3 Jahre die Risiken mehrheitlich bei einem anderen liegen, dann über die nächsten 10 Jahre wieder einer reinkommt und so weiter und so fort. Die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, und wir haben die gleiche Frage auch im Zusammenhang mit IAS 27 bzw. ED 10 an Herrn Buschhüter gestellt, ist, was passiert eigentlich, wenn ich nun die Chancen-Risikobetrachtung durchziehen muss, wie stelle ich fest, ob jemand die Mehrheit der Chancen und Risiken hat? Kann es sein, dass jemand die Mehrheit in einem bestimmten Zeitraum hat, dann würde das automatisch die Konsolidierung auslösen? Oder habe ich grundsätzlich auf den erwarteten Gesamtzeitraum abzustellen? Das Ergebnis ist natürlich gänzlich unterschiedlich. Und ähnlich, denke ich, ist das dann hier mit dem Kriterium der Dauerhaftigkeit auch. Was wir vermutlich ja vermeiden wollen, ist, dass es im Grunde genommen periodisch eigentlich zu Wechseln der Konsolidierung kommt. Und das würde ich auch mit Sicherheit unterstützen. Insofern würde ich da Herrn Blöhings Einwand teilen, wenn das sein Hauptproblem ist. Auf der anderen Seite soll es natürlich nicht heißen, nur wenn du klar machen kannst, dass du auf ewig das Ding hältst, musst du konsolidieren. Da wäre ich dann auch eher bei Ihnen und sagen, nee, das kann nun nicht Sinn und Zweck der Regelung sein. Aber irgendwo haben wir hier ein Abgrenzungsproblem. Und ich glaube, wenn wir das nur bei dem Satz beließen, auf die Dauerhaftigkeit kommt es nicht an, klären wir eine Frage, aber reißen gleichzeitig eine andere auf. Denn wie dauerhaft muss es denn sein, damit ich in die Abgrenzung zu 296 komme? Und welche anderen Fälle, die von 296 nicht erfasst sind, könnten unter Umständen auch auftreten? Ich glaube, da muss in irgendeiner Form dann auch eine Lösung her.
Natürlich auch sein, dass man Dauerhaftigkeit nicht als, ich sag mal, das klang jetzt ja auch in Ihren Ausführungen durch, nicht als, ich sag mal, absoluten Zeitraum ansieht, sondern dass es im Grunde relativ gemein ist und dass man es immer am konkret zu beurteilenden Sachverhalt, sprich also der, ich sag mal, konkreten Anlage der ökonomischen Aktivitäten messen muss. Und insofern kann dauerhaft durchaus auch mal nur 3 Monate sein, wenn die Aktivität eben so angelegt ist, aber eben auch auf unbestimmte Zeit.
Das fände ich auf jeden Fall gut. Ich muss jetzt gestehen, dass die Einwertung hier ein bisschen schwierig ist, weil wir in der Teilnehmerunterlage natürlich nur diesen einen Satz haben, wo dann drin steht, also auf die Dauerhaftigkeit kommt es nicht an, Punkt. Was wir nicht wissen, ist im Grunde genommen, wie das davor und dahinter dann aussieht, also wie es sich insgesamt einbettet. Und das ist das, was mir jetzt im Grunde genommen fehlt.
Ja, aber wir haben noch unser anderes Problem, weil die Faktorkontrolle in ähnlicher Weise gelöst ist, wie gesagt haben, dass das schon ein gewisser Indikator in dem Sinn sein kann und dass alle Tatbestandsmerkmale praktisch ja, zu würdigen sind, zu beurteilen sind und zu würdigen sind. Und das würde ich auch so machen. Ich sehe das genauso, Andreas. Schwarz-Weiß können wir ganz bestimmt nicht machen. Marcel Blöhm, das werden wir rausfinden vielleicht, wirklich da im Auge hat, weil er sagt, das sei jetzt, was Liege berichtet, das sei doch von Bedeutung irgendwie. Dein Fall finde ich sehr interessant. Ich habe es noch nicht erlebt. Man muss das vielleicht darstellen und sagen, du musst das insgesamt beurteilen. Gerade hier bei diesen Fällen, finde ich, muss man sehr prinzipienorientiert bleiben und nicht irgendwelche Rules erstellen, weil sonst alle wieder drumherum ingenieren.
Ich glaube, also dem stimme ich zu. Ich glaube, dass die Dauerhaftigkeit für mich eine etwas andere Qualität hat als die Sache mit der de facto Control. Von einem Hintergrund, dass du sagst, man muss alle Facts and Circumstances berücksichtigen, absolut d'accord. Nur die Dauerhaftigkeit ist natürlich ein objektives Kriterium. Also die Zeitdauer ist einfach etwas, was als Faktum feststeht. De facto Control ist letztlich im Grunde genommen eine Sache, die man nur mit einer gewissen Subjektivität einschätzen kann. Das Einzige, was ich faktisch auch klarstellen kann, ist, ob da jemand mit einer Mehrheit in der HV präsent ist. Das kann ich feststellen. Aber ob der in der Lage ist, Control auszuüben, ist dann ja nochmal eine zweite Frage. Das ist ja nur eine Vermutung, die angestellt wird. Bei der Dauer würde ich an der Stelle sagen, ist ja was anders. Weil wenn jemand eben das Ding ein Jahr lang hält, dann weiß ich, das ist nicht diskutabel. Und jetzt ist nur die Frage, kann der innerhalb dieses einen Jahres seine Kontrolle ausüben, so as to obtain the benefits? Und das ist ja eigentlich die Anschlussfrage, die mich dann interessiert und die dann auch die Konsolidierungsfrist auslöst. Deswegen glaube ich, dass die Fälle nicht ganz miteinander vergleichbar sind.
Okay. Ich will nicht auf die Details gehen, aber auf den Punkt zu bringen. Die Frage ist letztlich, jemand erwirbt so eine Gesellschaft am 30. Dezember und am 15. Januar gibt er sie irgendwo ab wieder. Ja, fällt sie an und so. Das ist jetzt die Frage. Spielt es eine Rolle, dass das so kurz ist oder nicht? Denkt mal dran, ich sage nicht, dass ich das unterstütze, aber bei de facto Control war das ähnlich, dass argumentiert wurde. Ich sage nicht, dass wir das jetzt so tun. Es muss aber mindestens klar sein, dass das 2 oder 3 Mal bei der Hauptversammlung ist. Ja? Und nur einmal ist Zufall. Ich finde, das ist halt das Problem hiermit, das abzugrenzen. Und ich finde, es ist trotzdem dann die Entscheidung zu sagen, über so einen extremen Fall zum Beispiel, ja, das eigentlich dem Grunde nach trotzdem spielt keine Rolle. Man kann es nur insgesamt beurteilen dann. Und ich glaube, das sollte auch die Richtung sein.
Okay, einverstanden.
Gut, dann werde ich das Thema also auch nochmal bei Herrn Blöing ansprechen. Dann kämen wir jetzt zur letzten Frage. Die letzte Frage haben wir, ich meine, es war die 144. Sitzung, schon mal andiskutiert. Und zwar geht es um die Mehrfachkonsolidierung von Tochter, insbesondere Zweckgesellschaften, soll heißen, auch um diese Frage, wenn bei einem eine Gesellschaft konsolidiert wird über eines der Kriterien des 92, ist dann automatisch, dass ein anderes Unternehmen, das auch an dieser zu konsolidierenden Gesellschaft beteiligt ist, von der Pflicht befreit, zu prüfen, ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Auch hier würde ich Herrn Stiebi noch mal bitten, die AG-Meinung kurz zusammenzufassen.
Ja, das Thema ist natürlich jetzt richtig eine Freude für alle Ausleger und Bilanzdogmatiker. Der Gesetzgeber ist ja im Prinzip hingegangen und hat dem ganzen Konzept einen neuen Namen gegeben und hat eigentlich an die, ich sag mal, drei Tatbestände des klassischen, eher rechtlichen Kontrollkonzeptes den vierten Tatbestand, also die Betrachtung für Zweckgesellschaften, einfach angehängt. Daraus ergeben sich jetzt unseres Erachtens zwei sehr konzeptionelle Grundfragen. Die eine ist erstmal dazu, liegt auch eine schriftliche Stellungnahme eines AG-Mitgliedes vor, die sagt, dass im Grunde genommen die Nummer 4 so ein bisschen eine nachrangige Gesetzesnorm wäre. Und das würde dann zu dem Ergebnis führen, dass wenn bereits einer Nummer 1, also Mehrheit der Stimmrechte, eine Zweckgesellschaft vollkonsolidieren würde, dann müsste Nummer 4 gar nicht geprüft werden. Das hat aber die ganz überwiegende Mehrheit der AG-Mitglieder abgelehnt. Klar erkennbar ist der Wille des Gesetzgebers, dass Zweckgesellschaften dem zugerechnet werden, wo sie auch ökonomisch hingehören. Das heißt, dieses Kriterium muss in jedem Fall geprüft werden. Also ich kann mich nicht darauf berufen, ein anderer konsolidiert bereits, deswegen muss ich gar nicht mehr die Mehrheit der Chancen und Risiken prüfen. Das war also fast einhellig sozusagen die AG-Meinung, dass das nicht Sinn und Zweck der Gesetzesänderung sein kann. Die zweite Frage, die sich dann stellt, und das ist eine, die hatten wir eigentlich bisher auch schon im HGB, die stellt sich jetzt natürlich nochmal massiver, kann es denn zu einer Doppelkonsolidierung von Tochterunternehmen, vor allen Dingen eben Zweckgesellschaften, kommen? Der eine hat eben die Mehrheit der Chancen und Risiken, der andere hat die Mehrheit der Stimmrechte. Dazu gibt es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen, die auch im Schrifttum geäußert worden sind. Wir haben uns zumindest mehrheitlich der bisherigen Sichtweise eigentlich angeschlossen, die eben diese unwiderlegbaren Vermutungen so erstmal hinnimmt. Und wenn man die Mehrheit der Stimmrechte hat, dann habe ich eben ex definitione ein Tochterunternehmen. Das ist damit zumindest mal konsolidierungsfähig. Und nach der gesetzlichen Konzeption wäre dann eben die Korrekturnorm § 296 HGB, Beschränkung der Rechte. Da könnte ich natürlich dann argumentieren oder müsste sogar argumentieren, dass natürlich eine Stimmrechtsmehrheit, die mir tatsächlich nicht nützt, weil alles per Autopilot oder ähnlichen Mechanismen festgelegt ist, natürlich die Voraussetzungen von Nummer 1 von 296 Absatz 1 entsprechend erfüllt. Resultieren würde natürlich ein Konsolidierungswahlrecht. Das ist betriebswirtschaftlich natürlich wenig sinnvoll, weil es natürlich nach wie vor eine Doppelkonsolidierung ermöglicht, liegt aber zumindest nach der Mehrheitsmeinung in der AG an der gesetzlichen Grundkonzeption, so wie sie eigentlich auch bisher schon gesehen worden ist. Und daran hat der Gesetzgeber ja auch erkennbar eigentlich nichts geändert. Der Fall konnte, ich sagte es schon, auch nach bisherigem Recht auftreten, konnte durchaus einer die Mehrheit der Stimmrechte haben, der andere hatte Besetzungsrechte bei Gesellschaftsorganen oder Ähnlichen. Insofern ist der Fall zwar jetzt, ich sag mal, massiv geworden, aber er war sozusagen auch bisher schon im Gesetz quasi in Anführungszeichen als Fehler oder als betriebswirtschaftlich nicht unbedingt sinnvolle Lösung enthalten, ohne dass der Gesetzgeber das geändert hat. Es basiert ja auch letztendlich auf den Regelungen der 7. EU-Richtlinie. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass man sich auf 92.3 zurückzieht und sagt, die Stimmrechte sind eben quasi bei demjenigen, der eben nicht Chancen und Risiken trägt, abzurechnen. Das ist eine Meinung, die auch bisher schon vertreten worden ist im Schrifttum, die sich aber zumindest die Mehrheit, es sieht, nicht so recht durchgesetzt hat. Wenn das auch so gewesen wäre, 92 Absatz 3 ist ja auch gar nicht geändert worden, dann hätte es bisher ja eigentlich auch schon zu einer Zurechnung der Stimmrechte beim, ich sag mal, wirtschaftlich Berechtigten kommen müssen. Und damit hätten wir bisher eigentlich auch schon eine verstärkte Konsolidierung von Zweckgesellschaften bei diesen Parteien beobachten müssen, was eigentlich nicht der Fall gewesen ist. Und dann gibt es noch eine weitere Meinung, die sagt, dass eben die Nummer 4 lediglich Lex Specialis ist, also sowieso nur für Zweckgesellschaften angewendet wird. Und wenn ich eine Zweckgesellschaft habe, dann eigentlich auch diese Norm vorgeht und ich also Nummer 1 bis 3 von 92 Absatz 2 gar nicht mehr prüfen muss, was natürlich dann zu einem betriebswirtschaftlich guten Ergebnis führen würde, aber natürlich der gesetzlichen Konzeption, so wie der Paragraph aufgebaut ist, auch nicht zu entnehmen ist. Insofern sind wir eben mehrheitlich zu dem Ergebnis gekommen, dass eben diese gesetzliche Grundkonzeption nach wie vor, muss man ja sagen, dazu führt, dass Doppelkonsolidierungen möglich sind, was eben daran 296 an dieser Stelle eben ein Wahlrecht enthält. Ich sage nochmal, basierend eben auf EU-Recht, anstelle eben, wie es ja auch oft in der Vergangenheit auch schon im Schrifttum gefordert ist, eigentlich ein Konsolidierungsverbot einzuführen.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Was man nur noch vielleicht kurz mal sagen kann, hinter der Meinung des einen AG-Mitglieds steckt, das wurde auch offen gesagt, ein Verband. Wurde nicht dargestellt oder offengelegt, braucht man noch nicht, ist egal, ich sage nur, es ist nicht nur an der...
Können Sie ein bisschen lauter sprechen,
Herr Habeck? Herr Stiebe, ich habe nur gesagt, dass in der Meinung das nicht ein individuelles AG-Mitglied, sondern er hat im Grunde die Meinung eines, oder Anfrage, wie man es mal nennt, die Meinung eines Verbandes mit hineingebracht, das ist ja auch in Ordnung. Da wird ziemlich stark, das ist das nächste Arbeitspapier, aber es wurde ja erwähnt, auf IFRS Bezug genommen. Ich glaube, an der Meinung ist eins richtig, dass IFRS eine Doppelkonsolidierung nicht haben will. Allerdings, glaube ich, ist das auch rechtskonzeptionell ein bisschen anders bei IFRS. Ich muss aber sagen, dass andere Meinungen, die da dargelegt wurden, wie IFRS hier zu interpretieren sind in Bezug auf SIG 12, meines Erachtens schlichtweg falsch sind.
Dem würde ich mich vorbehaltlos anschließen. Also ich glaube, dass SIG 12 in weiten Teilen einfach zu eng ausgelegt wird. Hier guckt man auf den Titel, bist du eine Zweckgesellschaft? Nur dann wende ich dich an, ansonsten interessierst du mich nicht. Geht eigentlich an dem Sinn und Zweck dieser Regelung vorbei. Ohne jetzt da auf die Auslegung von SIG 12 genau eingehen zu wollen, sollen ja Fälle abgekaspert werden, wo die rechtliche Verfügungsgewalt und die wirtschaftliche Verfügungsgewalt auseinanderfallen. Und da wird eben der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt der Vorzug gegeben. Das ist ja dieses Verhältnis praktisch, was dort bedungen wird. Dass unter IFRS dann der Hinweis kommt, es gilt das Highlander-Prinzip und nur einer kann konsolidieren, ist so gesehen natürlich auch sachgerecht, wenn man eine Vorfahrtsregel einbaut. Auch unter IFRS wird man es nicht verhindern können, dass trotzdem zwei Leute konsolidieren. Ich sehe aber wahrscheinlich sogar eher den umgekehrten Fall, dass keiner von beiden konsolidiert, weil jeder für sich feststellt, ich bin es nicht. Das ist der Wunsch, aber das mag auch, sage ich mal, das Problem sein, dass ich eben keine vollständige Information habe. Das heißt, die beiden Parteien setzen sich ja nicht zusammen und kaspern ihre Chancen und Risiken durch, sondern ich sag mal, gerade in so einem Leasing-Verhältnis werde ich ja mit Sicherheit nicht gerade meiner Kontraktpartei sämtliche Chancen und Risiken aufdecken. Also ist eine subjektive Einschätzung geboten und die kann natürlich abweichen von der Gegenpartei, die Informationen besitzt. Und aufgrund dieser Informationsasymmetrie ist es dann durchaus denkbar, dass die beiden zu dem Entschluss kommen, sie sind beide oder eben gar keiner im Fahrersitz. Hier, denke ich, haben wir halt in der Tat das Problem, dass es dieser Vorfahrtsregelung, die in den IFRS mal grundsätzlich angelegt ist, nachfehlt. Und Sie sagen ja völlig zu Recht, da der Gesetzgeber apodiktisch im zweiten Absatz steht, ich nenne die hier vier Fälle, wann unwiderlegbar beherrschender Einfluss besteht, haben wir das Problem heute genauso. Und jetzt haben wir es, wie Sie völlig zu Recht sagen, nur noch in einem weiteren Fall. Und insofern teile ich die Auffassung also des einen AG-Mitglieds nicht. Ich wäre, wenn wir gleich wahrscheinlich zum anderen Papier kommen, auch da mit Sicherheit dezidiert anderer Meinung.
Hauptpunkt ist hier, gut, das können wir auch, wenn wir zum Papier kommen, Hauptpunkt ist, dass halt auch behauptet wird, dass wenn im Grunde das, was in 290 Absatz 2 steht, also Stimmrechte und so weiter, dass diese Folgerung nach IR 27 genauso zu ziehen sei. Ja, dann ist das klar und dann brauche ich gar nicht mehr in SIG 12 in irgendeiner Art und Weise. Er versucht das im Grunde, oder das wird versucht, aus IAS 27 im Verhältnis zu SIG 12 zu ziehen.
Auch das würde ich, jetzt sind wir dann auf der IFS-Front, würde ich an der Stelle so nicht gelten lassen. Denn die Tatsache, dass ich Stimmrechte ausüben kann, ist für mich zunächst nur ein Indikator, aber noch nicht ein abschließendes Merkmal. Wenn ich eine Prinzipal-Agenten-Beziehung habe, kann es sein, dass der Agent die Stimmrechte hat, aber aus der Ausübung der Stimmrechte keinen Nutzen ziehen kann, sondern das eben nur dem Prinzipal zufällt. Und dann würde ich natürlich sagen, dass ich hier nicht auf die Stimmrechte gucken kann, sondern dass ich sagen muss, da muss noch mehr dazu kommen. Ja,
gut, dann würde sich jetzt für mich die Frage stellen, inwieweit Sie überhaupt noch eine Notwendigkeit sehen, die nicht öffentliche Sitzungsunterlage 148 5b, das ist das eben angesprochene Papier eines AG-Mitglieds, noch zu diskutieren, oder ob Sie sagen, wir haben eigentlich die Frage hinreichend beantwortet, sind der Überzeugung, dass zum einen die Kriterien des 92 Absatz 2 gleichrangig sind und insofern eine spiegelbildliche Konsolidierung nicht zwingend anzunehmen ist, insofern immer alle Parteien alle Kriterien prüfen müssen, oder möchten Sie nochmal gesondert über diese Stellungnahme sprechen, um vielleicht auch dann dem AG-Mitglied eine Antwort gesondert nochmal zu geben?
Also ich denke, da wir A im Gesetz keine Vorfahrtsregelung haben, da wir im deutschen Gesetz auch nicht den Bezug haben zwischen rechtlicher Einflussnahmemöglichkeit und der Ziehung von irgendwelchen Nutzen, wie wir es in den IFRS haben, glaube ich, ist die Antwort da relativ klar. Die Kriterien sind gleichrangig und es kann eben zur Doppelerfassung kommen. Ob das ökonomisch sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Der konkrete Fall, der hier mit der Leasing-Objektgesellschaft angesprochen wird, haben wir, sage ich mal, jetzt wirklich ganz, ganz breit gesprochen, in der weitaus überliegenden Mehrzahl der Fälle so gesehen, dass wir gesagt haben, in der Regel hat hier der Leasingnehmer zu konsolidieren. Wir haben es abgelehnt, dass die Leasinggesellschaft konsolidiert, weil die aus rechtlichen Gründen zwar die Beherrschung hat, aber an der Stelle ist das keine Beherrschung, die sie im freien Willen ausübt, sondern ganz klar on behalf of the Leasingnehmer. Das heißt, so eine Leasing-Objektgesellschaft gäbe es nicht, wenn da nicht irgendetwas zu bauen, zu finanzieren, zu machen wäre. Und das ist alles total zugeschnitten auf den Leasingnehmer und der trägt auch die Risiken daraus. Beziehungsweise, wenn noch eine finanzierende Bank mit drin ist, dann kann es sein, dass die sogar zu konsolidieren hat, weil die auf einmal dann die wesentlichen Risiken hat. Aber in der Mehrzahl der Fälle sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass der Leasinggeber mit Sicherheit der falsche ist. Also insofern teile ich dort inhaltlich die Auffassung von Herrn Findeisen, aber ich sehe keine Möglichkeit, da unter HGB irgendwo hinzukommen.
Also ich sehe das ebenso. Ich glaube nicht, dass es angemessen ist, aufgrund der Tatsache, dass das BILMOG an den IFRS ausgerichtet wurde, nun die IFRS als zwingende Auslegungsgrundlage zu nehmen. Insbesondere, wenn es so weit geht, dass ich damit eigentlich contra legem auslege. So stark ist das Ganze nicht. Hinzu kommt dann, dass ja selbst die Auslegung innerhalb der IFRS auch nicht in Ordnung ist. Mit einem SIG 12 greift nur wenn. Das ist vielleicht das Denken, deutsche Rechtsverordnung versus Gesetz, ist aber nicht mein Verständnis von der Rolle von SIGs und IFRIGs. Insofern kann ich nicht dahin kommen, weil der erste Schritt, nämlich wir nehmen mal die IFRS als Auslegungsobjekt oder als Auslegungsgrundlage, selbst wenn das contra legem führt, den Schritt kann ich nicht gehen. Den Schritt innerhalb der IFRS zu sagen, und jetzt ignoriere ich auch noch den SIG 12 und nehme nur den IAS 27, kann ich auch nicht gehen. Und damit ist mir die Brücke zu dünn. Ich kann aber auch Andreas zustimmen, dass in den Situationen, in denen man auf den ersten Blick denkt, da gibt es ja zwei, die konsolidieren müssen. Da muss man meiner Ansicht nach immer nochmal reingehen und nochmal gucken, ob die Kriterien denn auch wirklich richtig geprüft wurden oder ob das nicht bei dem einen vielleicht nach Kontrolle aussieht, auf den ersten Blick aber hintendran vielleicht diese Kontrolle gar nicht in der Selbstständigkeit ausgeübt werden kann, die eigentlich für eine Kontrolle erforderlich ist.
das ist auch das, was in der AG letztendlich dabei rumkam, dass man im Grunde genommen zwar dann nach 92 meinetwegen dass zwei Parteien zu der Einsicht kommen, wir müssen konsolidieren, und man dann aber ja noch den Ausstieg über 296 finden kann. Wobei das natürlich nicht im Interesse der angesprochenen Gesellschaften ist, weil man bedenken muss, dass ja für alle, die nach 92 als Tochterunternehmen einzustufen sind bzw. zu konsolidieren sind, selbst wenn ich über 296 aus der Konsolidierungspflicht rauskomme, ich ja im Anhang alle Angaben zu den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen machen muss. Und ich denke, da liegt halt auch der Punkt, dass die dann gesagt haben, wir wollen halt schon die eine Stufe früher aussteigen, damit wir erst gar nicht dann auch in diese Berichtspflichten reinkommen.
Es ist nur kein Wahlrecht. Das ist entscheidend. Ich kann mir das nicht aussuchen, ob das so ist. Ich kann mir weder aussuchen, dass es gibt kein Opt-in und kein Opt-out. Das ist eine Muss-Regel.
Ja, ja, und ehrlich gesagt, dass in der Konstellation, die wir haben, man sich vorstellen kann, selbst wenn ich da hinkomme und sage, boah, ist das mit der Konsolidierung so richtig, dass ich das Gefühl habe, dass das Related Parties sind, steht für mich irgendwo auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen habe ich ein Unwohlsein vielleicht dafür, dass das dann konsolidiert wird und damit von Zweien konsolidiert wird. Ich habe kein Unwohlsein dabei, dass da Related-Party-Informationen gemacht werden, weil dass das nicht wie zwei fremde Dritte sind, das ist richtig. Und dafür dann zu gucken nach dem Motto, wir gehen diese ganz dünne Brücke darüber, um nicht nur aus der Konsolidierung, sondern aus den Related-Party-Informationen zu kommen, dann wird die dünne Brücke noch ein Stückchen dünner. Ist dann eigentlich keine mehr.
Gut, dann denke ich, sind wir doch sehr gut durch die Papiere durchgekommen. Ich möchte jetzt nur noch mal, da ich noch ein bisschen Zeit habe, kurz darauf hinweisen, wir haben am 13. die nächste AG-Sitzung. In dieser AG-Sitzung werden wir versuchen, den Entwurf so weit fertigzustellen, sodass wir am 5. Oktober sind wir wieder mit dem Thema auf der Agenda Ihrer Sitzung, dann mit 4 Stunden, und ich möchte diese 4 Stunden gerne nutzen, dann um den Entwurf durchzusprechen, um dem Ziel ein wenig näher zu kommen, dass wir es vielleicht doch schaffen, dass wir im Dezember ein Produkt haben, das wir ans Ministerium übergeben können und also nicht wie ursprünglich geplant nur einen Entwurf haben. Das würde dann auch bedeuten, dass ich eventuell in der Zwischenzeit schon mal mit einem kleinen Unlaufverfahren an Sie herantreten werde. Aber es wäre jetzt zu früh, da Termine zu nennen. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Herrn Professor Stiebi, dass er Zeit gefunden hat, sich auf diese Art und Weise an der Sitzung zu beteiligen. Und wünsche noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Stiebi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Danke.